erstmal Selbstüberschätzung ist ja nichts Schlimmes.
Es ist ja eine tief verankerte innere Wahrheit. Ich kann das.
Kann manchmal sogar noch mit dem gefährlichen Instructor-Syndrom gepaart sein.
Das ist auch ein Schmerz sozusagen, der dadurch entstehen kann.
Kurz mal ein großes X durch eine ganze Welt gezogen.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hallo Jürgen.
Hey Sabine. Hallo, hast du aber schon mal gesagt.
Ach meine, Entschuldigung. Buongiorno. Habe ich das auch schon gesagt? Ich glaube, Italienisch waren wir noch nicht unterwegs.
Buongiorno, wünsche ich.
Spanisch schon, aber Italienisch noch nicht. Ja, also Bonn und so. Bonny.
Guten Tag.
Guten Tag. Ich habe heute noch jemanden im Gepäck, sozusagen eine weitere Person.
Oh.
Den Dunning-Kruger, den Typen da.
Ja.
Der Dunning-Kruger-Effekt, also wir erklären ihn auch gleich noch. Der.
Was hat der mit mir zu tun?
Ja, ich habe gehofft, dass du fragst. Also.
Okay. Jetzt bin ich gespannt.
Ich bin dem begegnet in Gedanken an mein Training, was ich die letzten zwei Tage hatte. Und zwar hatte ich eine Teilnehmerin dabei, die sich grundsätzlich schon wahnsinnig viel mit, ich sag mal, dem Faktor Mensch beschäftigt hatte. Sie hat eine Coach-Ausbildung gemacht. Sie konnte mir diverseste Formate aufzählen, die sie kennengelernt hat. Mit NLP haben wir da gearbeitet und mit gewaltfreier Kommunikation und mit diesen ganzen Persönlichkeitspräferenzmodellen und. Also eine ganze Reihe von Dingen. Und wir haben eines dieser Themen, in dem Fall war es gewaltfreie Kommunikation, tatsächlich in dem Training auch als Fokus gehabt. Und ich habe sie im Ausführen, also dann, wenn wir in Rollensituationen gewesen sind, als mit viel Luft nach oben erlebt und in ihrer Selbstwahrnehmung aber als sehr, sehr sicher, dass sie da wahnsinnig...
Dass sie das alles ganz toll macht.
Ganz genau, wahnsinnig ihr Wissen auch in die Anwendung bringen kann. Also auch das hatte ich mit ihr in einer Pause einfach mal bequatscht. Ne? So, hey, wie war denn das und wie habt ihr dann praktisch gemacht? Und so, ja, wir haben an, also gut, ne, wir haben an vorgegebenen Fällen gearbeitet, aber trotzdem, das haben wir total intensiv gemacht und so. Und deswegen habe ich das heute mitgebracht, weil ich glaube, dass dieser Effekt einen Einfluss hat auf uns als Trainerinnen und Trainer in ganz, ganz vielen Richtungen. Und das würde ich heute gerne mal mit dir ausleuchten.
Ganz, ganz viele Bilder und Erlebnisse im Kopf, wo ich ähnliche Dinge erlebt habe mit Teilnehmenden.
Ja.
Und deswegen ein Megathema.
Ja, super. Und diesmal ganz früh eine Runde klug geschwätzt. Du hast gerade den Begriff Dunning-Kruger-Effekt gehört. Was genau steckt denn dahinter? Im Kern beschreibt dieser Effekt kognitive Verzerrungen. Das heißt, Menschen, die in einem Bereich nicht so viele Kompetenzen haben, neigen dazu, dass sie ihr eigenes Können genau an der Stelle massiv überschätzen. Laut der Theorie liegt das nicht am mangelnder Bescheidenheit, sondern an, sagen wir mal, so einem logischen Knoten im Hirn. Denn wenn wir bei einem Thema noch ganz am Anfang stehen, dann fehlt uns ja genau das Wissen, das wir bräuchten, um zu merken, wie viel mehr es noch zu wissen gäbe, um dieses Thema wirklich zu durchblicken. Wir wissen also schlichtweg nicht, was wir nicht wissen. Was heißt das jetzt für uns? Dieser Effekt, den ich immer wieder bemerke, den gibt's natürlich genauso auch bei mir selbst. Ich bin zum Beispiel keine tief ausgebildete Psychologin und habe den Dunning-Kruger-Effekt jetzt auch nicht irgendwie erforscht. Das heißt, was ich dir jetzt hier erzähle, ist auch erstmal meine Interpretation der aktuellen Datenlage. Vielleicht bin ich gerade selbst sowas wie auf dem Gipfel der Unwissenheit und ein echter Experte hätte Lust, meine Erklärung noch deutlich zu präzisieren. Genau das ist ja der Kern dieses Effektes. Oft halten wir so das aktuelle Bild irgendwie für das ganze Panorama, aber eigentlich ist es nur ein winziger Ausschnitt. Erforscht haben das David Dunning und Justin Kruger von der Cornell University. Das war schon 1999, als sie ihre Studie veröffentlicht haben, wo oft nur ein Teilaspekt zitiert wird, wo sie mit 45 Studierenden zum Thema Humor sich genau diesen Effekt angeschaut haben. Aber sie haben insgesamt 4 verschiedene Studien gemacht. Da waren auch Logikthemen und Grammatikthemen mit drin. Und insgesamt waren das so ungefähr 200 Teilnehmende und der Effekt hat sich tatsächlich immer wieder bestätigt. Der Effekt war nämlich der, dass das untere Viertel, also rein vom Wissen her im unteren Viertel einsortierte Menschen, ganz sicher waren, dass sie zum oberen Viertel gehören würden. Lustigerweise gab es übrigens auch den umgekehrten Effekt, dass das obere Viertel sich eher für weniger wissend in diesem Bereich gehalten hat. Der Effekt wurde mehrfach bestätigt. Schlösser und Kollegen haben zum Beispiel im Jahr 2013, das ist so die letzte mir bekannt gewordene Studie, dazu nochmal was gemacht und gleichzeitig wird er aktuell auch untersucht zum Thema Vorurteile. Und auch da bestätigt sich das, dass wir dazu neigen, andere für wesentlich gefährdeter in Sachen Vorurteilen zu halten als uns selbst. Das Ganze liegt daran, dass unsere Metakognition nicht besonders sicher ist. Das heißt, die Fähigkeit, uns selber von außen zu betrachten und eine realistische Einschätzung zu machen, die ist das, was wir steigern sollten, damit wir diesem Effekt nicht häufig unterliegen. Das heißt, wir können einerseits tiefer buddeln, also tiefer buddeln in dem Thema, um das es gerade geht, uns ein bisschen bescheidener selber erst einmal hinzudefinieren, um dann zu merken, wow, da ist ja noch viel mehr Komplexität, viel mehr Zusammenhang, viel mehr anderes dazwischen. Also Sätze wie, das ist so, zu ersetzen durch, mein aktueller Wissensstand ist, meine momentane Interpretation ist, wodurch wir uns auch innerlich selbst noch mehr Freiraum lassen, zu sagen, wow, wer weiß, was ich alles noch nicht dazu entdeckt habe. Und das Zweite, was uns natürlich hilft, ist Feedback, also auch da den blinden Fleck wieder etwas zu verkleinern, indem wir vor allem mit Menschen sprechen, die sich fachlich genau in dem Bereich richtig gut auskennen und uns mehr und mehr zeigen können, welche Teile des Gesamtpanoramas wir noch gar nicht angeschaut haben. Das heißt, der Effekt lehrt uns vor allem Demut. Und jetzt schauen wir mal zurück zu dem, was du in deiner aktiven und aktuellen Trainingspraxis genau im Umgang mit diesem Effekt tun kannst. Das war klug geschwätzt. Du hast gerade gesagt, ne, du hast eine ganze Menge Bilder gleich und Dinge, wie sich das auswirkt. Was sind denn so die ersten Sachen, die dir in den Kopf geschossen sind?
Also das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ist ein bestimmter Typus Teilnehmende, die aus irgendeinem Grund versuchen, mich zu beeindrucken durch das, was sie wissen.
Jo.
Und werden so Zitate rausgehauen. Das ist ja wie Jürgen und dann kommt irgendein Modell oder irgendeine Studie und das finde ich erstmal anregend und toll. Also das ist gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich merke, das ist ein Selbstzweck. Also irgendwie ist es ganz bemüht und sobald ich dann ein bisschen tiefer gehe, also wirklich darauf anspringe und tiefer gehe, merke ich, es ist nur sehr an der Oberfläche. Also es ist wie so, als ob man in einem Training mal was gehört hat. Keine Ahnung, Leibniz sagt, dies ist die beste aller Welten, sonst wäre es nicht die, in der wir leben würden. Das ist also so eine Erkenntnis, irgendwie so ein Spruch. Und wenn man dann weiter reingeht, inwiefern hast du dich mit Leibniz beschäftigt, wie kamst du gerade drauf und so, merkt man irgendwann, dann kommt eher der nächste Spruch von irgendwas ganz anderem, aber meist irgendwie aus einem Training aufgeschnappt. Und ich finde das immer noch bis zu diesem Zeitpunkt nicht störend, sondern eher inspirierend manchmal auch. Und ich würde es gerne anregen, dass das dann weitergeht. Aber ich frage mich tatsächlich dann an den Zeitpunkten, wo was Weiteres mit ins Spiel kommt, ob das so nützlich ist für diesen Menschen. Weil das praktisch das weitere Lernen oder das weitere sich damit beschäftigen mehr oder weniger unterbunden wird, weil diese Selbstüberschätzung, die dann in Kruger ja im Vordergrund steht, dazu führt, dass man so offenbar das Gefühl hat, man kann das ja und weiß das ja und kann sogar andere darin belehren. Dass es dann der anstrengende Teil ist.
Absolut.
Aber du guckst dann dahinter und stellst fest, nichts von dem, was du hier belehrend einbringst, ist von dir embodied.
Also, und das, ne, dieses ist, du hast es kognitiv abrufbar und auch formulierbar und du lebst es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Und das Blöde an diesem Effekt ist ja, dass wir selbst, wenn wir dem erliegen, also zum Glück du und ich, wir haben den ja nicht. Ne? Wir sind ja Population, bei der gar nicht auftaucht.
Also ich habe mich in meinem Leben so lange selbst überschätzt, bis die Selbstüberschätzung die Wahrheit wurde. Das ist ganz klar.
Aber das allerdings ist ja genau das. Gestern, glaube ich, ne? Da gestern war doch so ein Moment, ich erinnere mich, genau. So, das ist ja das Fiese an diesem Effekt, ne? Wir sind ja innerlich davon überzeugt. Also es ist ja eben kein bewusst eingesetztes Mittel, ich tue so als ob, sondern es ist ja eine tief verankerte innere Wahrheit, ich kann das. Und das, du hast schon ganz viele der Aspekte angesprochen, die auch in meinem Kopf sind, auf die ich gern gucken mag. Das eine ist dieses, was, wenn die Person dann belehrend unterwegs ist und du willst natürlich deren Gesicht wahren. Du willst, und das sind jetzt auch ein Stück eingehen auf kritische Momente in Trainings, lässt sich da auch daraus ableiten. Und gleichzeitig hat es hier eben einen ganz besonderen Hintergrund, sage ich mal, der eben auch aus so einer wirklich absolut positiven Absicht heraus resultiert, dass dieser Mensch ja glaubt, das komplett toll auch erklären zu können und super verstanden zu haben und dann auf die Weise an andere weitergibt, was sogar falsch sein kann inhaltlich, ne? Aber eben auch auf eine, ja, und es ist der größte Effekt, den ich immer so empfinde, ist, dass es eben genau belehrend wirkt. Also es ist nicht so ein, oh Mensch, ja, und manchmal gelingt es mir halt auch an der Stelle, das und das so und so zu nutzen, sondern es hat eben diesen Effekt von, ich weiß was du nicht weißt, lieber anderer, und das gebe ich dir jetzt rüber. Und der zweite Aspekt ist auch diese, auf das eigene Lernen, welchen Einfluss es da hat. Also lass uns das mal so ein bisschen an dieser, an diesen Auswirkungen sozusagen uns da langhangeln. Ne? Was mache ich mit denen dann jeweils?
Gerne erstmal bei ersterem dieses, es gibt sogar noch eine Steigerung, nämlich wenn es da schon falsch gelernt war und jetzt als das Richtige propagiert wird. Also ich erinnere mich an so Beiträge, ja, NLP habe ich einen Practitioner gemacht und einen Master und ich kann jetzt heute super damit manipulieren. Und kurz mal ein großes X durch eine ganze Welt gezogen. Und so, jemand kennt sich in Körpersprache aus und sagt dann, ja, ich sehe immer sofort, wenn jemand lügt.
Ja. Und du, ich habe da auch mal so eine Aufstellung mitgemacht bei jemand anderem und das ist ja schon ganz schön esoterisch.
Ja, genau. Also falsch gelernt, aber wenn man dann irgendwie das unter den anderen Teilnehmenden verbreitet, hat man als Trainerin ganz schön zu tun, um das wieder zu löschen oder zu erweitern oder zu verändern. Insofern kann es lästig sein. Ich glaube, wenn man die Intentionen untersucht, warum tun Menschen das, dann ist es natürlich, ich will schlau wirken, also ich möchte gerne gesehen werden als jemand, der Und dann hauen die eben dann so Sachen rein und gleichzeitig kann es dir auch die Intention sein, ich habe selbst den Wunsch, ich würde gerne die Welt verstehen und erklären können in jeder Situation und deswegen kommt dann bei jeder Gelegenheit, ja, ja, das ist ja Eisbergmodell oder ja, es ist ja Niklas Luhmann, ne?
Das ist ein ganz spannender Aspekt, dieses ich will sie selber verstehen, im Sinne von wirklich auch kognitiv verstehen, ne? Also ich will sie irgendwie für mich fassbar, vielleicht auch ein Stück kontrollierbarer, sicherer machen. Das ist für mich da so das Hintendran.
Ja. Ich kann das total nachvollziehen. Es ist ja auch schön, also ist ja der Sinn auch davon, sich mit all diesen Dingen zu beschäftigen, dass man irgendwann ein bisschen mehr versteht. Wenn aber zu früh eben dieser Eindruck entsteht, jetzt habe ich es kapiert, weil das ist ja alles Niklas Luhmann. Und dann sagt man, nee, so einfach ist die Welt dann nicht. Dieses Erste, dieses ich möchte gesehen werden als und ich brauche Anerkennung für, kann manchmal sogar noch mit dem gefährlichen Instructor-Syndrom gepaart sein. Also ich will, dass der Trainer, die Trainerin mich als etwas Besonderes anerkennt innerhalb dieser Gruppe, also meinen Status verändert. Und dann hat man damit ganz schön zu tun, weil man dann tatsächlich in jeder Pause zu Gesprächen eingeladen wird und sich lieber vorbereiten möchte. Oder dass eben tatsächlich das zu so was Obsessiven wird. Also das habe ich teilweise erlebt, auch mit Mails danach und werden dann so Ausschnitte verschickt und Links geschickt. Guck mal hier, Jürgen, das und das. Und fragt sich dann irgendwann, warum? Weil eigentlich hätte ja sichtbar werden müssen, dass das oft Dinge sind, mit die Inhalt dieses Trainings waren. Also ich darin jetzt keine Erweiterung brauchte im ersten Moment. Und wie gesagt, ich trenne das so total von denen, die mir danach schreiben und tatsächlich was Interessantes gesehen haben.
Absolut.
Und sagen, Jürgen, das darüber haben wir gar nicht gesprochen, aber guck mal, kennst du das
guck
hier?
Guck mal, kennst du das,
und guck mal, kennst du das? Ist ja was ganz anderes als, du, hier ist es übrigens nochmal richtig.
Ich habe auch Sätze im Ohr wie, ich möchte das nur nochmal verstärken. Innerhalb des Trainings, du hast was gesagt. Und dieses, ich möchte das nur nochmal verstärken, bewirkt dann genau das Gegenteilige bei den Menschen, der angesprochen wird, weil der eigentlich gerade schon an dem Punkt war, wo du den Eindruck hattest, so, oh wow, guck mal, da arbeitet was, ja, da ist was Nachdenkliches, da ist gerade was angekommen an Botschaft. Und durch das, was jetzt noch oben drauf geschüttet wird, kommt der Mensch aus diesem Zustand wieder raus. Das ist auch ein Schmerz sozusagen, der dadurch entstehen kann. Genau, wirklich. Und diese Pausengespräche, also das ist ja etwas, was sich vor der Gruppe begrenzt irgendwie einfangen lässt, ne, zu sagen, Mensch, danke dir und wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Und wo es im Pausengespräch durchaus spannend sein kann, dahin zu gucken, jetzt ist ja der Hintergrund angenommen, es ist eben dieser Effekt, genau ein blinder Fleck dieser Person. Wenn du so ein Pausengespräch führst bei jemandem, wo du den Eindruck hast, also du wirst wahrscheinlich nicht irgendwie Dunning-Kruger mit deinem Kopf haben, sondern eher dieses Verhalten sehen, ne, und sagen, ah, okay, warte mal, das brauche ich anders. Lass uns da mal kurz, das ist ein bisschen jetzt der Ausflug in Umgang mit schwierigen Momenten, aber lass uns da mal kurz in ein Pausengespräch reinhören. Was würdest du demjenigen sagen?
Ich hoffe, dass jetzt niemand meiner Teilnehmenden sich ertappt fühlt. Ich glaube, das hat Jürgen genau so zu mir gesagt. Ich will deswegen noch kurz was vorwegschieben und dann sage ich dir, was ich in der Regel sage in der Pause, dann in so einem Gespräch in der Art. Aber was vorwegschieben will ich, diese Diagnose, wir haben es hier mit Dunning-Kruger zu tun, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, sondern es reicht. Weil erstmal Selbstüberschätzung ist ja nichts Schlimmes. Also man geht dadurch auch leichter aus der Komfortzone raus und traut sich Dinge zu. Schlimm ist es eben, wenn man glaubt, ich traue mir das nicht nur zu, sondern ich kann das ja und deswegen muss ich mich nicht weiter damit beschäftigen.
Das sehe ich als die größte Gefahr. Genau. Absolut, weil es ist ja eben die kognitive Verzerrung. Also dieses, ich habe im Kopf es zu können, aber ich habe es eben nicht im Tun. Und diese Diskrepanz ist mir vielleicht auch gar nicht bewusst. Ja, die sehe ich gar nicht, weil ich habe es ja nun mal kapiert. Und wenn ich es kapiert habe, dann ist es doch auch fertig. Ja. Also was ist jetzt noch für ein Schritt zu tun? Verstehe ich nicht. Ja.
Ich biete mal zwei Sachen an. Also die erste ist hinzugehen und zu sagen, mega, wie viel du dich mit diesen Themen schon beschäftigst. Das scheint eine echte Leidenschaft von dir zu sein. Dann kommt meistens klar. Und dann kriegen sie ein bisschen Sättigung für dieses Bedürfnis. Der Trainer anerkennt mich, der sieht mein Bedürfnis oder mein, was ich weiß und was ich kann und würdigt das. Das muss man dann auch würdigen. Das kann man nicht faken. Also ich finde, das wenn sich jemand mit Leibniz beschäftigt oder Niklas Luhmann versucht zu verstehen, dann ist das definitiv wertschätzungswürdig. Und selbst wenn nicht, steht mir das nicht zu, das zu beurteilen, ob das jetzt wertschätzungswürdig ist oder nicht. Also der erste Satz ist immer erstmal, ich sehe, wie viel du dich damit beschäftigst und ich bin dir dankbar, dass du gleichzeitig Beispiele im Kopf hast. Ich habe hier für dieses Training eine bestimmte Didaktik im Sinn und ich möchte die anderen Teilnehmenden nicht verlieren. Mit diesem Satz, ich möchte die anderen Teilnehmenden nicht verlieren, kommt in allen möglichen Formen, gebe ich dem Teilnehmenden mit dem Dunning-Kruger den Status, den er sich wünscht, nämlich ich bin im Status über den anderen, weil ich bin weiter als die und muss das jetzt deswegen nicht mehr permanent beweisen. Der Trainer hat es kapiert, der hat es verstanden. Je doller man das macht, desto mehr wird das verstanden und man kann dann irgendwann damit aufhören. Das haben wir in irgendeinem anderen Podcast schon mal gebracht, wenn man Mangel sieht, ist der beste Weg, diesen Mangel zu beseitigen, indem das Bedürfnis, das dahinter steht, erfüllt wird oder vielleicht sogar überfüllt wird, dass man aufhört, danach hungrig zu sein. Also man ist satt, wenn man man nach dem sechsten Stück Torte in der Regel nicht mehr Bock auf Torte hat.
Was? Und,
ja, also andere.
Und, okay. Ja,
genau. Und deswegen ist dieses Erste, du bist sehr weit, du hast dich mega viel mit diesen Themen beschäftigt und ich merke das auch an deinem Beispiel, wie präsent das bei dir ist. Gib mir eine Chance, dass ich die anderen Teilnehmer nicht verliere, weil ich möchte, dass die dieselben Lernschritte auch für sich durchführen können und dazu müssen sie manchmal im Moment in ihren Gedanken hängen. Deswegen würde es mir einen Riesengefallen tun, wenn du ein bisschen weniger kommentierst von der Co-Trainer-Linie. Mhm. Und das Zweite ist aber, mal angenommen, wenn das jetzt ein Zwei-Tage-Training ist und ich genug mit den anderen Teilnehmenden zu tun habe und jetzt nicht zusätzlich noch den Auftrag übernehmen will, das zu heilen, was bei diesem Menschen los ist, dann lasse ich das dabei. Also ich gehe da nicht ran, weil das ist ein größeres Thema. Wenn ich aber merke, es wird zu dolle, dann würde ich auch hingehen irgendwann und sagen, ich bin an manchen Stellen ein bisschen überrascht darüber. Du haust dann da so Dinge raus. Ja, das ist Niklas Luhmann. Und merk, du hast das gelesen, dich damit beschäftigt oder auch im Training gehabt. Wenn ich dich dann aber in der Gruppenübung sehe und wir machen genau diese Dinge, dann sehe ich irgendwie wenig Umsetzung. Deswegen erzähl mal, wie hast du das dir angeeignet?
Mhm.
Und also Achtung, nicht zu sehr mit dem Zweifel, ob er es wirklich getan hat.
Mhm.
Aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo ich mal sage, ihr habt da irgendwie in der Ausbildung ganz besondere Ausbilder gehabt, weil ich höre von dir beispielsweise nur, dass NLP hauptsächlich dazu da ist, andere Menschen zu manipulieren. Mhm. Und das ist so eine bestimmte Strömung innerhalb der NLP, die ich nicht so nützlich finde wie andere. Erzähl mal, wo hast du das gemacht? Und jetzt aber auch wirklich nachfragen, wo ist das, sodass der merkt, das kommt gar nicht so gut an bei Jürgen, wenn man solche Dinge sagt, sondern der hat eine andere Auffassung davon. Jetzt kann es natürlich sein, dass dadurch dann an anderer Stelle wieder andere Sachen hochpoppen bei diesem Menschen. Also mehr von diesen anderen Bestätigungen. Mhm. Das Mut halt dann nicht mehr mit NLP, sondern anderen Sachen.
Mhm.
Aber er merkt, dass ich das nicht einfach nur so hinnehme als praktisch gleich, wie nennt man das so, gleichgesinnt schon, aber auch nicht auf Augenhöhe.
So, genau.
Also weil
das
ist, gerade vor kurzem hatte ich das erst mit Otto Schama, da hat jemand wirklich so ganz... Er wusste gerade, was Downloaden ist und was Presensing ist und hat aber dann die anderen Teilnehmern oder auch mich belehren wollen darin, was das ist.
Mhm.
Und dann kann man schon auch mal kurz blitzen lassen ohne Hybris, dass man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, als nur ein YouTube-Video zu schauen. Und das hängt aber jetzt davon ab, was braucht dieser Mensch gerade. Das wäre hier eher dieses, dass man kurz auch mal blitzen lässt, dass man selbst das auch drauf hat und das aber mit einer anderen Tiefe versehen ist. Das ist eine sehr unangenehme Situation, weil es
dem
eigenen Entscheidenheitsgehen widerspricht.
Es
gibt so einen Typus, der braucht mal kurz dieses Blitzen, dass er merkt, er kann mich nicht beeindrucken damit, dass er sagt, ja, wer fragt, der führt. schlau, danke. Das ist damit gemeint.
Und gleichzeitig hast du gerade auch diesen Aspekt angesprochen, wie sehr ist mein Fokus darauf, diesen Teilnehmenden zu bewegen, über diesen Effekt hinwegzukommen, ne? Also wirklich zu spüren, in dem Thema, was ich hier gerade kognitiv immer wieder erkläre, bin ich in der Anwendung aber noch nicht so fit, dass ich hier fertig bin und mich zurücklegen sollte, sondern ich kriege wieder mit, wo sind die Teile, die relevant sind für mich noch zu lernen, zu erleben, zu fördern.
Mhm.
Und da war auch ein Mini-Feedback gerade bei dir mit dabei, in dem du gesagt hast, so wenn ich dich dann da in den Gruppen in der Anwendung erlebe, dann bin ich manchmal ein bisschen überrascht, wie wenig ich davon zu entdecken scheine. Und diese Thematik, also das ist ja auch eine begleitende Frage, wenn wir über diesen Effekt gucken. Wie komme ich da überhaupt raus als Mensch, der ich den ja habe? Also wie bist denn du gestern da rausgekommen, wäre sozusagen die andere Frage. Also was können wir als Trainerin dazu beitragen, angenommen, das ist etwas Leistbares, ne? In dem Konstrukt, in dem wir sind und bei dem Ziel, was dieses gesamte Training verfolgt, bei dem Auftrag, den wir insofern sowohl von dem bezahlenden Teil als auch von den Teilnehmern selbst haben. Angenommen, das ist was, wo wir sagen, ja klar, da kann und sollte ich auch tatsächlich rangehen mit diesen Menschen. Dann ist Feedback so einer der Wege. Was sind da deine Gedanken noch?
Also erstmal ist es auf jeden Fall schlauer, das zu präventieren. An einem relativ frühen Stadium im Training, zum Beispiel durch das, ihr wisst, wie es ist, man kann was auf der kognitiven Ebene super verstanden haben. Man weiß genau, wie das funktioniert. Wer von euch kennt das Vier-Ohren-Modell? Dann sagen alle, ja, kennt jeder.
Immer ein super Beispiel dafür. Könnt ihr
aufsagen, zack, 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 macht er, alright. Das ist das eine. Und ich nehme an, ihr habt das. Du hast sogar, und jetzt wird der Teilnehmende direkt angesprochen, der vorher das ein paar Mal blitzen lassen. Du hast zum Beispiel eine komplette Ausbildung dazu gemacht am Institut. Und man hat es dann irgendwann im Kopf und es ist drauf. Wir sind immer noch in der Prävention. Und du hast es drauf. Das heißt aber noch lange nicht, dass man das in speziellen Situationen auch tatsächlich umsetzen kann oder sichtbar machen kann. Und da will ich mit euch loslegen und ansetzen. Und da ist es dann manchmal erstaunlich, wie sehr das innerlich verinnerlicht sein kann und dennoch schwierig ist, nach außen zu tragen. Macht das Sinn? Und dann nicken alle, weil es erstmal so unverbindlich ist. Also
und
es ist erstmal so, ja klar.
Schwer abzustreiten.
Kann man schwer sagen, nee, es reicht ja, wenn man das weiß.
Ja,
nee.
Genau.
Und da ist auch dieser Schlaue dann dabei.
Ja.
Also weil der natürlich dann nochmal sagen würde, ja, der sagt dann wahrscheinlich an der Stelle, er hat schon Goethe gesagt, man muss nicht nur reden, man muss auch tun. Oder noch schlauer, neulich gehört, reden kocht keinen Reis. Und,
ach Gott, wie süß.
Und dann hat man ihn. Dann hat man ihn, weil das ab dieser Stelle einfacher ist, mit dem zu üben und dann auch sehr, sehr deutlich Rückmeldung zu geben. Ah, hier haben wir so eine Differenz. Wenn du das von außen siehst und jetzt vergleichst mit dem reinen Modell, was fällt denn dir auf? Und dann geht dir diese Brücke. Und wenn wir es schaffen, in einem Tag oder in zwei Tagen, ihn ein bisschen skeptischer zu machen mit sich selbst, durch Videoaufnahmen, durch Arbeit mit Seminarschauspielern, durch direkte Spiegelung vom Trainer und von den Teilnehmenden, dann haben wir, finde ich, einen guten Dienst für den Rest des Lebens dieses Menschen getan, weil er sich nicht so sehr mehr in seinem Wissen und dem dieser Selbstüberschätzung verschanzen kann.
Einmal so betrachtet und er hat erlebt in der Art, wie wir das machen, mit all der psychologischen Sicherheit, mit all dem Annehmen und dem Akzeptieren, das Status quo und dem humorigen Draufschauen auf Scheiße, ne, wenn man im Kopf genau weiß, so würde ich es jetzt gerne machen und der Körper macht nicht mit, hat er auch gespürt, dass es gar nicht schlimm ist, wenn ich Sachen noch nicht weiß. Also das sind ja ganz oft auch Menschen, die sich selbst sehr an dieser Leistung und an Korrektheit und an Erfüllen von Systematik und Regeln messen und zu spüren, dass ich auch angenommen werde und dass ich dann sogar einen Schritt weiterkomme, wenn ich das loslasse, ist nochmal auf einer ganz tiefen Ebene ein weiteres Learning, finde ich.
Absolut. Und wenn das Instructor-Syndrom stark genug ist, fängt der oder die dich ja sowieso an, irgendwann zu imitieren im Training.
Ja.
Und da ist es dann geil, wenn du selbst halt diese kognitive Dissonanz immer wieder auch von dir selbst als Beispiel einbringst.
Oh, schöner Punkt.
Dieses berühmte, ich mache seit 40 Jahren Konflikttrainings und erlebe mich in einer Situation mit meiner Frau, wo ich Punkt, Punkt, Punkt. Und dann lachen alle und dann denken sie, okay, wenn jemand das mit 40 Jahren Erfahrung, ist jetzt übertrieben, 30 Jahre mache ich Konflikttraining, aber 30 Jahren Erfahrung von sich sagt, dass er in solchen Situationen noch failt, dann ist das ja okay, wenn man sagt, ich weiß das zwar, aber es kann sein, dass ich mich dabei ertappe, wie ich dazulerne. Und, und dann heißt es nicht, dass man dann für den Rest des Lebens dieselben Fehler immer wieder macht, bis auf manche. Aber, aber dann trotzdem ein bisschen bescheidener wird darin, ja, ich habe es verstanden, ich weiß jetzt, wie es geht und sowas passiert mir nie.
Ja. Ich habe noch einen Punkt im Kopf, den ich wiederum im Coaching oft erlebe, wo du ja nicht von Anfang an sofort in Rollenspielform agierst, in der Regel, ne, sondern dir erstmal erzählen lässt, welche Situationen sind es, die dich dazu bewegen, hierher zu kommen und auch oft hörst, naja, das war so ein Hinweis, ne, den ich gekriegt habe. Es gibt Situationen, in denen ich so und so wirke und das möchte ich verändern. Also Beispiel, ich wirke dann irgendwie überfahrend und mir wird sogar gesagt, ich würde arrogant rüberkommen. Das bin ich nicht, das will ich auch gar nicht. Und dann sprichst du über Beispielsituationen, hörst genau hin und hast als Coach so das Gefühl, klingt irgendwie alles gut, was der Mensch sagt, wie er sich da verhält, wie er darüber denkt, was er mir so erzählt. Wenn ich dann ein paar kleine Dinge reinschmeiße nach dem Motto, okay, und angenommen, das wäre dann diese Situation oder diese Reaktion oder klingt das alles klasse? Auch von dem, was ich fühle, was für eine Haltung dahinter steckt, klingt das alles klasse. Und das passiert im Training ja genauso, ne? Dass du du hörst zu und hast wirklich so diesen Eindruck, eigentlich mega. Und das ist einerseits wieder ein Plädoyer für Rollenspiele, weil nur dann kann ich das tatsächlich tiefer sehen. Was ist denn der Effekt, der zusätzlich erzielt wird? Also was ist die echte Wirkung in der Anwendung dessen, was derjenige da sagt? Sowohl ehrlicherweise in Coachings mache ich das am Anfang, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter, wenn ich nicht mit dem Vorgesetzten zusätzlich darüber sprechen kann, der gesagt hat, so und so erlebe ich das, ne? Der dann ja nochmal auch seine Außensicht auf die Person schildern kann. Dann kann es da auch ganz cool sein, kurze Szenen anzuspielen. Und auch im Training ist Rollenspiele, wie du hast auch schon gesagt, ne, Arbeit mit Seminarschauspielern, entsprechende praktische Übungen und so weiter, einer dieser Wege. Ist es so, sind das so die Werkzeuge oder hast du da noch irgendwas anderes im Kopf, wo du sagst, dadurch lässt sich das auch für mich als Trainer, Trainerin noch ein bisschen besser vermeiden, dass ich da reintappe, zu glauben, du bist ja so fit, was willst du hier eigentlich noch? Ja.
Ich habe, wenn du das schilderst, wieder so einen bestimmten Personentypus im Kopf. Eigentlich merke ich schon, wenn es um die Erwartungsabfrage geht, entweder in den Interviews oder da werden so Sachen gesagt, ich komme eigentlich hierher, um mal wieder aufzufrischen. Eigentlich kann ich schon ganz viel, aber man rostet ja auch ein und so. Das sind so.
Damit kann man sich ja auch gar nicht oft genug mal wieder auseinandersetzen.
Genau. Und und das relativiert so ein bisschen dieses, ich freue mich auf ganz viel Neues. Also das ist, sagen auch, nee, ich will gar nicht was Neues erfahren, ich will nur auffrischen. Und dann kann das wirklich so sein, also Achtung, das kann tatsächlich der Vorsatz sein, aber das geht bei mir manchmal dann eben schon in die Richtung, dass ich weiß eigentlich schon alles, aber will das hier nochmal bestätigt bekommen. Und da werde ich wach. Und und jetzt aber zu der Vorgehensweise, die ich ja im Training nicht machen kann, nämlich, das würde ich gerne, wahnsinnig gerne. Ich hätte gerne so einen Schrank im Training. Und wenn dann eine Führungskraft sagt, ja, genau so mache ich das, ja, mache ich diesen Schrank auf und dann steht kommt einer der Mitarbeiter.
Ja, genau.
So, dann fragen wir mal den Günther hier, genau. Komm mal raus. So, hier, hast ja mitgehört. So. Nein, das geht ja nicht um das Ertappen oder Überführen, aber was manchmal bei reflektierten Menschen auch hilft, ist die projektive Frage oder die zirkuläre Frage, nämlich dieses, wenn deine Mitarbeitenden dich in diesen Gesprächen erleben, was sagen die in dir manchmal? Und wenn die dann sagen, die sind zufrieden, also kann das sein, dass man weitergeht als das und sagen wir mal angenommen, sie hätten das jetzt gesehen, was wir hier miteinander gemacht haben, wie würden die reagieren darauf? Du kennst ja deine Mitarbeiter ganz gut. Und dann kommt manchmal schon eben so ein leises, naja, gut, ich könnte es ein bisschen freundlicher machen oder so machen. Okay, dann lass mal da ansetzen, wie sieht es dann aus? Also dass man die über die Projektionsfläche ihrer Mitarbeitenden verführt, das zu machen, bis hin dazu, das Erschreckende, mal angenommen, ich bin ja in 2 Wochen bei euch im Unternehmen, mit ein paar Gesprächen eine Ist-Aufnahme zu machen, da werde ich auch ein paar Leute von deinen Leuten aus deinem Team kennenlernen, was werden die mir erzählen? Also das klingt dann schon wie eine Drohung, aber das ist ja so. Also
es ist ja auch
erzählen dann. Also er merkt dann, er kann mir hier nichts vormachen und das alles nur jetzt nicht, um den zu ertappen oder irgendwie klein zu machen, sondern im Gegenteil, um den ehrlich zu machen.
Und dahin zu führen, dass er sich selbst nichts vormacht, weil das ist ja die eigentlich doofe Anteil, weil dadurch kann er sich halt auch nicht entwickeln. Ja. Und gleichzeitig das, was du sagst, ne, wir machen den Schrank auf und da steht der Günther und dann befragen wir den mal, führt ja auch wiederum bei Führungskräften, die das ja auch ganz oft als Thema mitbringen, zu sagen, Selbst- und Fremdbild weichen ab, das ist ja immer so der klassische, die klassische Beschreibung dafür, führt ja zu 360-Grad-Feedbacks und Co.
Den ich unglaublich viel halte, aber ich merke.
Ich weiß, genau, ich merke auch.
Ich merke dieses, siehst du, da steht so nicht schwarz auf weiß und das bringt gar nichts, ehrlich gesagt. Nee, weil wenn die dann mit so einem Feedback, dass die häufig dann auch drastifiziert sind, in das Training kommen, sind die so zu, dass man die erstmal wieder aufbauen muss, um mit ihnen arbeiten zu können. Aber dieses, je mehr ich merke, je mehr man mit dem, mit der Projektion auf andere agiert, in einer Folge habe ich, glaube ich, mal über den, wer den Esel nicht schlagen kann, schlägt den Packsattel gesprochen. Also die, man zeigt auf andere und meint aber eigentlich denjenigen, der davor einsitzt. Dann funktioniert das bei dem Dunning Kruger beispielsweise so, dass man sagt, ihr kennt so Leute, jetzt O-Ton, ihr kennt so Leute, deren Selbsteinschätzung total von der Fremdeinschätzung abweicht. Also sie haben vollkommen anderes Selbstbild als das Fremdbild. Dann lässt man so ein bisschen erzählen im Training und die haben sogar Selbstbeispiele, dann eigene Mitarbeiter, die sich total selbst überschätzen.
Yeah.
Und weil das aber dann Thema ist und auch so ein bisschen ha 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 gelacht wird, werden die danach ein bisschen vorsichtiger, wenn es um sie selbst geht. Und das ist deswegen auch eine gute Prävention, manchmal auch eine Intervention, um die ein bisschen stärker in die Selbstkritik zu führen. Bis hin zu so ein letztes Statement, dieses wenn du mal einen verdammt schlechten Tag hast, an welchen Stellen failst du am ehesten?
Oh, das also ist wirklich, auch eine sehr schöne Frage, finde ich.
An welcher Stelle failst du am ehesten?
Am ehesten. Also, und wenn du mal
einen schlechten Tag hast.
Ganz schlechten.
Also einmal im Jahr vorkommt.
Richtig. Aber dann, schöne Frage.
Dann fangen die an, kritisch zu werden. Naja, dann sieht man es bei mir wahrscheinlich am ehesten am. Das ist so eine Frage, woran würde man das am ehesten sehen, dass du nicht dem Niklas Luhmann folgst.
Der letzte Aspekt, der in meinem Kopf jetzt noch existiert, sind natürlich auch wir selbst. Also die Gefahr, gerade bei Themen, die wir wirklich auch schon länger mit uns rumschleppen, diesen Effekt zu haben. Und die Antworten sind irgendwie ja genau die gleichen. Ne? Geh wieder selbst in Supervision, hol Leute mit rein. Das, was wir auch schon ganz oft, wofür wir dauernd plädieren. Ne? Nimm dir Trainer, Trainerin mit in deine eigenen Trainings, die dann hinterher dir ein Feedback geben können, dir Augen öffnen können, dir Momente schildern können, wo sie sagen, du, da war ich überrascht, dass du dann so reagiert hast oder das getan hast. Und dadurch die blinden Flecken reduzieren können. Auch da gibt es da noch weitere Sachen, wo du sagst, genau so schaffen wir das, unsere eigenen Dunning-Krugers ein bisschen in Reihe zu stellen, anzugucken und zu entscheiden, mit welchen wir wirklich weiterlaufen wollen.
Also ich glaube, es gibt kein Training von dir, von mir, von irgendeinem Brückenhäusler, wo nicht irgendwann um Kritik gebeten wird. Also wo Teilnehmenden anschließend zu ihren Mitarbeitenden gehen, Kollegen, Teammates, Partnerinnen und fragt, an welchen Stellen ist mein Verhalten für dich hinderlich? Und also die animieren, den blinden Fleck im Johari-Fenster aufzulösen und sich wirklich kritisches Feedback aktiv immer wieder einzuholen. Und es wird vielleicht beim ersten Mal noch nicht kritisch genug sein, beim zweiten Mal nicht, beim dritten Mal. Aber wenn es irgendwann normal ist, in einem One-on-One die Frage zu stellen, wie zufrieden bist du wirklich mit meiner Führung im Augenblick? An welchen Stellen bin ich hilfreich für dich? An welchen Stellen gar nicht? Oder zu wenig? Und je ernsthafter das wird, desto mehr kann dieser Mensch an seinem blinden Flecken arbeiten und kommt auch aus dieser Falle dann irgendwann raus. Ehrlich gesagt, manchmal kann man diese Menschen ja auch beneiden. Nicht so sicher zu sein, dass man was kann, muss doch eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl sein, mit dem man so durchs Leben geht. Ja, wenn man dann nicht große Fehler macht und das auch nicht weiter auffällt, kann man damit bis ins Grab gehen und sagen, ich habe alles gecheckt.
Ja, wenn das nicht kombiniert ist mit dem Imposter-Syndrom, wo ich dann doch denke, nee, das merkt nur irgendwann mal wer und dann wird es ganz übel. Ja. Aber dieser Bezug auf uns selbst.
Also wir brauchen Narzissmus und dann den
Kuba. Genau, wir brauchen beides in Ausprägung. Ja. Nee, dieser Blick auf uns selbst, also wo du gerade nochmal den Punkt genannt hast, auch die Teilnehmenden schicken wir raus und sagen ihnen, hol dir Feedback ein. Das heißt ja für uns auch, wir haben ja schon ein paar Mal über diese Happy Sheets am Ende geredet, die wir gar nicht so cool finden, aber auf längere Maßnahmen bezogen, wirklich im Anschluss mal mit jemandem zu telefonieren, telefonieren und zu sagen, du, ich freue mich, du hast immer wieder gesagt, wie sehr dir das gefällt, alles super. Und jetzt mag ich auch mal die andere Seite hören, wo gibt es Momente, wo ich dir es schwer gemacht habe. Hm. Und womit? Hm. Und ich freue mich riesig, wenn du da mal hinfühlst und mir ein paar Dinge dazu erzählst. Und das, also ich habe es noch nicht erlebt, dass da nichts kommt. Also es gibt immer Dinge, wo jemand sagt, ja klar, an der Stelle gerne dann noch gepaart mit. Also ich verstehe das ja und das ist ja auch wirklich gar nicht so einfach. Und ich kann deine Seite ja total nachvollziehen. Und trotzdem wäre es vielleicht ganz schön, dass wir uns das wirklich aktiv immer wiederholen, auch von Teilnehmenden, mit denen wir ein bisschen mehr Zeit verbracht haben, nicht nur ein Zweitagestraining. Das ist sicherlich auch ein Tipp. Und untereinander selbstverständlich, ne? Also wir reden jetzt auch gleich nochmal off the records.
Das
es gibt ja nur nichts zu sagen bei mir, das ist ja das, was so frustrierend ist für dich, aber... Ab und zu schmeiße ich dir ein Bröckchen hin und denke, dann hat er mal wieder was. Ja, hoffentlich nutzt er das Bröckchen auch. Nicht jedes entdeckst du, aber viele doch. Das ist schon ganz schön.
Du überschätzt, glaube ich, deine Fähigkeit, dich selbst zu unterschätzen.
Das ist auch ein sehr geiler Satz. Auf dem werde ich jetzt mal noch ein bisschen länger rumkommen.
Es kommt immer drauf an.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Ja. Tolles Thema.
Ich danke dir.
Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer bei dem nächsten Fall dieser Art auch schmunzeln und das im Blick haben, weil irgendwann begegnet einem dieses Syndrom auf jeden Fall.
Im eigenen Kopf und in den Köpfen unserer Gegenüber. Genau. Vielen Dank.
Danke für das Thema.
Bis ganz bald.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.